Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. RTL und den Deutschlandfunk verbindet die Heimatstadt Köln doch sonst nicht viel. RTL ist bunter, lauter, lustiger, schriller als alles, was Sie aus diesem Programm gewohnt sind. Doch zwischen all den Superstars, den Madengourmets, den Eintänzern gab es immer den einen Fels, die kühle, nüchterne, unaufdringliche Stimme der Seriosität, den Anker um 18.45 Uhr. Nach 32 Jahren macht Deutschlands dienstältester Anchorman Schluss. Peter Klöppel, Chefmoderator von RTL Aktuell seit 1992. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Was war denn die Top-Nachricht 1992?
Sie meinen an meinem ersten Tag, als ich moderiert habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ging um Politik.
So genau wollte ich Ihr Gedächtnis gar nicht prüfen. Das hätte ich nicht erwartet, dass Sie das noch gewusst haben. Ich wollte die Menschen noch mal mitnehmen kurz in dieses Jahr. Bill Clinton ist Präsident geworden. Hans-Dietrich Genscher ist als Außenminister abgetreten und Freddie Mercury hat das Wembley-Stadion gefüllt. Der VfB Stuttgart ist deutscher Meister geworden. Das alles in Ihrem ersten Jahr. Erklären Sie mal den mutmaßlich Tagesthemen und Heute-Journal schauenden Deutschlandfunkhörerinnen und Hörern. Was macht RTL anders als die?
Also wenn Sie auf die Nachrichten schauen, sind wir ja schon 1984 angetreten mit der Idee, dass wir Nachrichten anders präsentieren und auch anders auswählen, als das die Tagesthemen, die Tagesschau oder auch die Heute-Sendung tun, in denen ja in erster Linie das Thema Politik und Wirtschaft im Vordergrund steht. Wir haben gesagt, die Zuschauer interessieren sich für mehr. Das können auch mal buntere Themen sein, das kann aber auch Journalismus mit Nutzwert sein, also Dinge, die man im täglichen Leben gut gebrauchen kann. Es soll auch immer Sport dabei sein. Das haben wir durchgehalten und waren auch deswegen so erfolgreich bei den Zuschauern, weil die gesagt haben, jo, das ist jetzt mal eine Nachrichtensendung, mit der kann ich mehr anfangen und bei der behalte ich auch mehr, als ich das vielleicht von der Tagesschau oder von der Heute-Sendung kannte.
Was ist Ihre Rolle dabei?
Ich bin der Übermittler, ich bin der Präsentator dessen, was wir uns in der Redaktion gemeinsam nicht ausgedacht haben, aber was wir zusammengestellt haben an Nachrichten und wovon wir dachten und denken, dass es eine Mischung ist, die für die Zuschauer eine Relevanz hat. Meine Rolle ist ja ein wenig auch der Gast in den Wohnzimmern zu sein. Die Menschen müssen ja einen Grund haben, abends um 18.45 Uhr unsere Sendung einzuschalten. Und wenn ich dabei helfen kann, dass sie das tun, weil ich vielleicht rüberkomme als jemand, den man auch mal gerne abends um 18:45 im Wohnzimmer empfängt, dann bin ich das gerne.
Braucht es denn neben all dem Glitzer, dem Spaß, dem Staunen einen Fixpunkt im Programm und der sind Sie?
Ich würde es gar nicht auf mich beziehen, sondern eher auch auf die Gesamtmischung. Unser Programm ist bunt, ja, das ist richtig, aber es hat auch sehr viele Informationsinseln. RTL Aktuell ist eine davon, aber auch an RTL Direkt denken oder auch ans Nachtjournal. Wir haben ein Frühstücksfernsehen, das um 6 Uhr losgeht, auch mit Informationen vom Tag. Also das sind auch Ankerpunkte im Programm, auch mit Persönlichkeiten, die das präsentieren. Ich bin der, der am längsten dabei ist. Also so gesehen, ja, bin ich vielleicht ein bisschen ein Fixpunkt, aber ich bin nicht der Grund oder der ausschließliche Grund. Vielleicht ein Grund, warum die Menschen einschalten.
Wem haben Sie diesen Moderatorenstuhl eigentlich zu verdanken?
Meinem damaligen Chefredakteur Dieter Lesche. Der kam nach New York geflogen im Herbst 1991. Ich war gerade mal ein gutes Jahr in New York als Korrespondent. Und der kam zu mir und sagte, Klöppel, der Meiser, Hans Meiser, der die Nachrichten damals moderierte, will was anderes machen. Ich suche jemanden, der ihn ersetzen kann. Können Sie sich das vorstellen? Ich war der Meinung, ich bin viel zu jung. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade mal 32 und dachte, also als Anchorman, wie man das ja damals auch schon nannte, auch in Amerika nennt, braucht man graue Haare, braucht man noch viel mehr Erfahrung als Journalist, auch im Ausland. Ich hatte gerade mal ein gutes Jahr in den USA hinter mir und dachte, na, eigentlich müsste ich noch 2-3 Jahre hierbleiben, dann vielleicht mal noch in einem anderen Land. Und wenn ich 40 bin, dann wäre ich vielleicht bereit. Er hat gesagt, entweder sie machen es jetzt oder machen es gar nicht mehr. Dann dachte ich mir, na gut, okay, dann versuche ich es einfach.
18.45 Uhr gegen die 19 Uhr Nachrichten beim ZDF. Warum nicht gleich gegen die Tagesschau?
In unserem Programm war die Nachrichtensendung schon immer um 7:15 angesiedelt. Als wir 1984 begonnen haben, hieß die Sendung 7:07 und begann um 7:07, weil wir vor der Heute-Sendung sein wollten. Das hat sich bewährt und als wir dann mal im Programm ein bisschen hin und her geschoben haben, war die RTL Aktuell-Sendung dann auch mal um 7:45. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, also sind wir dann nochmal in uns gegangen. und haben es auf 18.45 Uhr gelegt. Und das ist seitdem unser Termin.
Sie machen das seit 1988 stabil auf 18.45 Uhr. Wissen Sie, wie viele Sendeplätze der Konkurrent Sat.1 und Sendungsnamen in Nachrichtensendungen seitdem ausprobiert hat?
Also Sat.1 war, würde ich mal sagen, nicht ganz so stabil in der Namensgebung und in der Uhrzeit. Ich tippe mal so 5, sowas, oder 6.
Sat.1 Blick habe ich herausgefunden, News Magazin 18.30, Sat.1 News und jetzt seit längerem die Sat.1 Nachrichten. Ja.
5.
Warum ist denen nicht gelungen, was ihnen gelungen ist?
Ich denke, dass die Geschäftsführung in unserem Fall eines Hauses, das sich mit Information, mit Unterhaltung, also mit einem Fernsehsender beschäftigt, von Anfang an wusste, dass wir Stabilität und Kontinuität brauchen und dass wir an dieser Kontinuität auch nicht rütteln wollen, weil man wusste, dass sie ein Wert schon mal an sich ist. Nachrichten sind Vertrauenssache. Wenn Menschen Nachrichten einschalten, wollen sie von einer Redaktion und von auch einem Präsentator oder einer Präsentatorin geliefert bekommen, von denen sie wissen, auf die können wir uns verlassen. Und diese Verlässlichkeit ist ein Wert, den man sich erarbeiten muss. Und daran hat man im Hause festgehalten. Und mir war von Anfang an klar, wenn ich diesen Job mache und ich wollte ihn von Anfang an so gut wie möglich machen und auch besser als die anderen, dann kann ich das nur tun, indem ich wirklich mich auf die lange Strecke konzentriere. Und das war mir 1992 klar, dass ich da nicht 1997 wieder ausscheide. Und mir war auch klar, dass ich in einem Haus arbeite, in dem man mir hoffentlich, wahrscheinlich und dann auch sicher die Chance gibt, diese lange Strecke zu gehen.
Wie oft hat Sat.1 Ihnen ein Angebot gemacht?
Kein einziges Mal.
Das Vertrauen in die Medien insgesamt nimmt ab. Das Interesse an Nachrichten auch. Sie werden manchmal sogar inzwischen vermieden. Ist das eine Konjunktur oder sehen Sie hier eine Gefahr für den Nachrichtenjournalismus?
Also die Nachrichtenvermeidungsstrategie von Menschen, die den ganzen Tag über das Smartphone oder auf anderem Wege mit Informationen aus der Welt versorgt werden, kann ich in Teilen nachvollziehen, weil wenn man alle 5 Minuten drauf guckt und sieht, und das ist jetzt hier und da ist noch was passiert und das, dann ist man möglicherweise am Ende des Tages auch erschöpft und sagt, ich guck mir das jetzt nicht alles nochmal an. Aber es gibt halt auch viele, viele Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, ständig auf ihr Smartphone zu gucken, weil sie einen Job haben, in dem sie sich mit anderen Dingen beschäftigen müssen als mit dem kleinen Bildschirm. Trotzdem muss man auch klar sagen, ja, wir sind in einem Konkurrenzkampf mit anderen Medien, mit anderen Plattformen, mit Push-Notifikationen, mit allem, was man so bekommt. Und wir müssen einen guten Grund haben, warum wir den Menschen sagen, es lohnt sich auch jetzt in unserem Fall um 18.45 Uhr einzuschalten. Der gute Grund ist, wir liefern eine Zusammenfassung dessen, wir liefern eine relevante Auswahl auch der wichtigen Themen des Tages, wir liefern Bilder, wir liefern auch Geschichten, wir liefern auch Einschätzungen von Reportern, von Korrespondenten, die draußen sind, die auch in Krisengebieten unterwegs sind. Und das ist etwas anderes als das, was uns möglicherweise nachrichtenmüde macht, nämlich dieses Übersenden von 4-Zeilern oder 6-Zeilern oder Zurufen oder Überschriften und Headlines.
Was ist Ihre Prognose? Wird der Wert für diese fixen, diese festen Sendeplätze, 20 Uhr Tagesschau, 18.45 Uhr RTL aktuell, wird dieser Wert geringer werden?
Wir müssen diesen Wert aufrechterhalten und auch jeden Tag belegen, dass wir etwas Wertvolles produzieren. Der Wert ist weiterhin da. Er muss wahrgenommen werden. Wir wissen, ich habe es gesagt, dass wir da in einem Konkurrenzkampf stehen. Aber wir müssen jeden Tag aufs Neue belegen, dass es sich lohnt, um 18.45 Uhr in meinem Fall die Sendung einzuschalten. Der Wert misst sich ja daran, ob die Menschen auch etwas als wertvoll empfinden. Wenn sie Alternativen haben zu etwas Wertvollem, dann suchen sie manchmal nach dem einen oder anderen weniger wertvollen vielleicht, nach einer anderen Alternative. Aber wir haben auch festgestellt, dass gerade junge Zuschauer, die ja vermeintlich erstmal gar nicht so an Nachrichten interessiert sind, dass die ganz besonders dann, wenn es um wichtige Ereignisse im Leben geht, in ihrem Leben oder auch in der Welt, dass sie dann ganz bewusst auch diese Nachrichtensendungen einschalten, weil sie von uns tatsächlich dann auch eine Zusammenfassung und Einordnung bekommen, die ihnen eine Unterstützung liefert, wenn es um die Frage geht, was heißt das alles für mich?
Sie haben die RTL-Journalistenschule mitgegründet, Anfang der 2000er war das. Warum haben Sie gesagt, überlassen Sie die Ausbildung junger Journalisten nicht mehr den anderen?
Ich bin selber ja Absolvent einer Journalistenschule, der Henri-Nannen-Schule in Hamburg, habe gesehen, was ich dort in anderthalb Jahren lernen konnte und was es mir alles im Berufsleben gebracht hat. Daraufhin haben wir uns Ende der 90er Jahre, als wir unsere Volontariate angeschaut haben, überlegt, wie können wir das noch besser machen. Wir wussten, dass wir Nachwuchs brauchen. Wir wussten, dass es schwierig ist, teilweise Nachwuchs zu generieren, von anderen Sendern abzuwerben. Also machen wir das doch selber. Also gründen wir unsere eigene Journalistenschule und ja, bilden jetzt seit fast 25 Jahren dort aus mit großem Erfolg.
Sehen Sie einen Unterschied zwischen den Menschen, die damals Anfang der 2000er zu Ihnen in die Schule gekommen sind und der Generation, die heute da ist?
Es sind deutlich mehr Frauen jetzt, die sich A bewerben bzw. B dann auch bei uns ausgebildet werden. Die Bewerber 2001, 2002 waren in vielen Fällen anders ausgebildet. Das heißt, wir hatten Studiengänge wie Jura oder Betriebswirtschaft oder Ähnliches, die man heute nicht mehr so viel findet unter den Bewerbern. Dafür sind bei den Bewerberinnen und Bewerbern viele dabei, die auch schon eine Art Medienstudium hinter sich haben. Wir fragen die dann auch immer, ja, was sollen wir euch denn bitte schon noch beibringen? Und dann sagen die, ja, im Studium habe ich dann doch nicht so viel gelernt, aber ich will in die Medien und deswegen habe ich das studiert. Und jetzt hoffe ich, dass ich das praktische Arbeiten und auch den Kontakt zu Redaktionen bei Ihnen erhalte.
Die Henri-Nannen-Schule, auf der Sie waren, die haben Sie erwähnt und Sie haben in einem Interview erzählt, dass der Schulleiter damals, Wolf Schneider, auf Ihre Arbeitsprobe oder auf eine Arbeitsprobe geschrieben hat, ich zitiere ihn, mit Verlaub, das ist scheiße. Mhm. Hat der große Wolf Schneider Ihr Talent verkannt?
Nein, der große Wolf Schneider hat auch nicht nur einmal, sondern mehrfach, sagen wir mal, garstige Dinge auf meine Manuskripte geschrieben. Aber ich war nicht der Einzige. Also wir waren ja 20 Schülerinnen und Schüler und jeder wurde mal mit einem solchen Spruch, ja, beehrt. Was er erkannt hat, war möglicherweise, dass noch Potenzial in mir steckt, das ich noch nicht gehoben habe. Und er wollte mich ein bisschen anstupsen und sagen, also pass auf, wenn du so weitermachst, wird es schwierig für dich. Also besinne dich bitte auf das, was wir dir versuchen hier beizubringen. Mach es besser, schreib es nochmal, schreib es vielleicht etwas besser, aber immer noch nicht perfekt und dann mach es nochmal. Und im schlimmsten Fall noch ein drittes oder viertes Mal. Also so gesehen, er hat, hoffe ich doch zumindest damals schon, sich gesagt, ja, aus dem Klöppel könnte was werden, aber ich muss ihn ein bisschen, ja, zum Wasser tragen.
Er hatte offenbar Erfolg damit. Auf jeden Fall hatte er recht mit Ihrem Erfolg, mit 32 Jahren Korrespondent in Washington. Sie sagten das. Mit 35, glaube ich, dann tatsächlich schon der Hauptmoderator von RTL Aktuell und mit Mitte 40 Chefredakteur von RTL. Fast unheimlich.
Ja, gerade die frühen Jahre erschienen auch mir manchmal etwas surreal, als ich nach Bonn ging. 1985 war ich so ziemlich der jüngste Bonner Reporter überhaupt in dieser Truppe von ja ganz oft altgedienten Redakteuren, die dann quasi zum Abschluss ihrer Karriere auch nach Bonn entsandt wurden und dann
Hauptstadt
teilweise
damals.
10, 15, ja natürlich, ganz, ganz wichtiger Posten. Mir war klar, auch als junger Kerl ohne große politische Berichterstattungserfahrung, wenn man dort erlebt, wie Politik gemacht wird und wenn man dieses Geschäft überlebt und wenn man vielleicht auch, sagen wir mal, einen Fuß in die Tür bekommt in diesem Fernsehgeschäft, dann sollte ich es hier versuchen, also in Bonn. Man hat mir 5,5 Jahre Zeit gegeben und ich hatte dann auch das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich zu einer Zeit in Bonn war, als wir die deutsche Wiedervereinigung erlebt haben. Und das ist natürlich für einen jungen Reporter eine tolle Sache. Aber es war mir immer klar, ich bin extrem jung. Ja, auch als ich dann nach Amerika ging, war mir klar, ich bin wahrscheinlich der jüngste Korrespondent, der jemals nach Amerika geschickt wurde. Und dann der jüngste Anchorman im deutschen Fernsehen. Das war manchmal schon etwas unheimlich, aber deswegen habe ich mir ja auch gesagt, ich will jetzt nicht alt werden in diesem Job, aber ich will doch zumindest möglichst viele Jahre hier lernen und das hier mitgestalten und vielleicht bin ich dann auch nicht mehr der Jüngste.
Weil Sie den Fall der Mauer ansprechen, waren Sie damals im Bundestag?
Nein, ich war mit Helmut Kohl in Warschau. Der hatte ja einen Staats- oder Regierungsbesuch in Warschau und hatte gerade, das war um ja, 6:45, eine Live-Schalte gemacht vom polnischen Fernsehen, ohne zu wissen, was in Berlin gerade passierte. Bin ins Auto gesprungen, zurück ins Hotel gefahren, wo mich dann mein Kameramann empfing, so um 6:40, sagte, hast du gehört, was da eben gerade aus Bonn gekommen ist? Und da habe ich es dann erst erfahren. Und da konnte ich dann Politik aus erster Nähe mitverfolgen, wie Helmut Kohl reagierte. Der saß in einem Gästehaus der polnischen Regierung und war fertig, vorbereitet, zu einem Abendessen zu gehen. das um 20 Uhr stattfinden sollte. Und dann hat man sich schnell beraten. Da waren ja so seine Leute dabei, mit denen er quasi auf solchen Besuchen immer unterwegs war. Dann ist er zu diesem Bankett gegangen und kam dann um 22.30 Uhr oder sowas zurück ins Hotel, wo wir Journalisten alle auf ihn warteten. Und dann hat er mit uns Hintergrundgespräch gemacht bis 0 Uhr irgendwas und ist dann am nächsten Tag noch zum Mahnmal, zum Ghetto-Mahnmal gefahren, hat dort einen Kranz niederlegt und ist dann nach Bonn und dann weiter nach Berlin geflogen und kam dann einen Tag später wieder zurück nach Warschau.
Es gibt ja keine klassischen Politiker-Interviews bei RTL aktuell, wenn
was
ich das richtig sehe.
Was ist ein klassisches Politiker-Interview?
Das, was die Kollegen bei RTL direkt zum Beispiel machen, das 1:1, das 5-minütige, das 3-minütige, das 4-minütige, das findet in ihrer Sendung nicht statt.
Findet auch nicht in der Tagesschau statt, findet auch nicht in der Heute-Sendung statt. Wir sind eine Sendung, die ein begrenztes Zeitbudget hat. Wir haben Politiker-Interviews. Wir versuchen immer wieder an Tagen, bei denen wir sagen, diesem Politiker möchten wir jetzt gerne mal die eine oder andere Frage stellen und ihm zuhören, haben wir diese Interviews mit einer Länge von zwischen 2 und 3 Minuten. Da kommt natürlich, könnte man sagen, weniger raus als bei 5 Minuten, aber wir haben Politiker-Interviews.
Eine wachsende Herausforderung ist es ja in diesen Talkshows und auch in Interviews, den Faktencheck parallel zu machen, falsche Zahlen, falsche Zusammenhänge, manchmal auch Lügen kenntlich zu machen, offenzulegen. Was ist die Aufgabe eines Journalisten in einem solchen Interview? Was kann der leisten? Was muss er leisten oder sie?
Also Journalisten sollten natürlich grundsätzlich so gut vorbereitet sein, dass sie, wenn falsche Fakten präsentiert werden, es merken und dann auch sofort einhaken. Das ist an der einen oder anderen Stelle etwas schwieriger, weil natürlich manchmal bestimmte Fakten so komplex sind und auch auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar sind, wenn sie vielleicht ein wenig in ihrer Darstellung von der Realität abweichen. Also das ist manchmal schwierig. Es gibt andere Situationen, bei denen man das sofort parat haben muss. Und deswegen finde ich Faktenchecks auf der einen Seite zwar sinnvoll, aber wir sollten uns nicht hinstellen und sagen, naja, also wir machen jetzt mal das Interview und wer dann interessiert ist, der kann sich dann hinterher einen Faktencheck angucken online und gucken, ob dann Politikerin X oder Politiker Y tatsächlich die Wahrheit gesagt hat. Also mein Petitum immer, bereitet euch gut auf diese Interviews vor, hakt ein, wenn ihr es merkt und ihr solltet es möglichst immer merken.
Sie haben 6-mal das Kanzler- oder TV-Duell moderiert. Einmal war es davon sogar ein Triell mit den Grünen, nämlich beim letzten Mal. Und die AfD hat angekündigt, dass sie gerne eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten aufstellen möchte. Müsste sie dann beim nächsten Mal eigentlich auch dabei sein?
Aus meiner Perspektive nicht. Und wir haben ja die Situation schon mal gehabt, in der die FDP, also in dem Fall Guido Westerwelle, sehr selbstbewusst sich als Kanzlerkandidat hat ausrufen lassen und damit dann auch Eintritt erwartete in ein Kanzlerduell. Damals haben alle 4 Sender, alle ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1 gesagt, nein, es gibt keine Konstellation, in der wir einen Kanzler der FDP sehen, weil die Konstellation ja so sein müsste, dass die FDP dann die stärkste Fraktion würde oder die stärkste Partei in einer Koalition. Das ist nach allen bisher vorliegenden Umfragen nicht, wird nicht der Fall sein. Also sehen wir sie auch nicht in diesem Duell. Genauso sehe ich es jetzt auch bei der AfD. Ja, die AfD könnte möglicherweise jemanden aufstellen. Aber wenn wir dieses Begehr an der Realität messen, dann werden wir sehen, es gibt keine Partei, die mit der AfD gemeinsam eine Koalition eingehen möchte. Und deswegen gibt es auch keine Chance für wer auch immer da sich von der AfD möglicherweise aufstellen lassen wird, Kanzler zu werden.
Kein Peter Klöppel-Interview, ohne dass man Sie noch einmal an den 11. September 2001 erinnert. Das müssen wir auch an dieser Stelle tun. Es war ein historischer Tag und Sie haben zumindest was Deutschland angeht, an diesem Tag Fernsehgeschichte geschrieben, weil Sie als der Erste mit einer Sondersendung im Programm waren, viel schneller als ARD und ZDF, 7,5 Stunden insgesamt. Nehmen Sie uns mit in diesen Tag. Da gab es die Einmeldung, die Fernseher gingen an, Sie haben das Bild des World Trade Center gesehen. Wie lange dauerte es und was passierte bis dahin, bis Peter Klöppel dann im Studio stand?
Also die Einmeldung kam, nachdem wir es gesehen hatten. Wir haben in der Redaktion, wie eigentlich in allen Redaktionen auch, überall Fernseher stehen und auch verschiedene Programme, die wir da beobachten, unter anderem auch CNN. Und eine Redakteurin, und das war um 14:45 Uhr, guckte gerade auf diesen CNN-Bildschirm und sah, dass dort auf einmal das Laufband aufflackerte, Breaking News, und das Bild vom World Trade Center zu sehen war, aus dem eine Rauchwolke quoll. Dann rief sie, schaltet mal schnell um auf CNN, guck mal, was sind das für Bilder da. Das taten wir, also 6, 7, 8, 9, 10 Leute in der Redaktion gewesen, sahen diese Bilder und haben versucht zu verstehen, was wir da genau eigentlich sehen. Es gab erste Hinweise, dass ein Flugzeug in den Turm geflogen war. Und nachdem wir das uns 1, 2 Minuten lang versucht haben zu verdeutlichen, was bedeutet das eigentlich, großes Feuer, kleines Feuer, welche Etage, haben wir ziemlich schnell entschieden, wir versuchen eine Breaking-News-Sendung zu machen, also eine Kurznachrichtensendung, außerhalb unseres normalen Programmablaufs. 3 Uhr ist jetzt keine Zeit, in der wir normalerweise eine Nachrichtensendung haben, sondern es kam auch an normalen Tagen immer ein bisschen später. Also bin ich in die Maske gerannt, habe mich schminken lassen. Das dauert im Normalfall 5, 6, 7 Minuten. Ich habe in der Maske gesagt, mach den Fernseher an, kannst du mal auf CNN schalten, mal gucken, was da passiert. Und als ich dort saß, sah ich, wie das zweite Flugzeug in den Turm flog. Und in dem Moment war mir klar, das ist jetzt kein, wie wir zuerst mutmaßt haben, Unglück, kein Versehen, kein was auch immer, sondern das ist ganz bewusste Absicht. Und das kann nichts anderes sein als ein Terroranschlag. Und in dem Moment war für mich klar, wir müssen so schnell, wie es überhaupt nur geht, auf Sendung gehen. Ich bin dann nur noch schnell in die Redaktion gelaufen, habe Papier geholt und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob ich den Stadtplan geholt habe von New York, aber auf jeden Fall Papier und meine Jacke, bin runter ins Studio und ich war vielleicht 2, 3 Minuten im Studio, sind wir auf Sendung gegangen.
Die anderen haben nichts gemacht. Hat sie das verunsichert?
Ich habe es nicht mitbekommen. Nein, also verunsichert hätte mich das auf gar keinen Fall. Also wenn ich es mitbekommen hätte, hätte ich mich gefragt, warum machen die nichts? Es war für mich in dem Moment ausschließlich der Fokus auf das, was in Amerika passiert. Ich habe auch kein Vorschaubild jetzt für ARD und ZDF gehabt, unten im Studio, sondern wir haben sofort gesagt, leg uns alles drauf, was uns irgendwie Bildmaterial aus den USA liefert. Dazu gehörte CNN, irgendwann dann später auch noch Reuters und CBS und NBC. Und ich habe mich nur noch auf das fokussiert, was tatsächlich bei uns dann on air ging und was wir aus den USA zu sehen bekommen haben.
Die USA sind ihre zweite Heimat, kann man so sagen. Ihre Frau ist Amerikanerin, wenn ich das richtig gelesen habe, lebt ihre Tochter in den USA, in New York, und sie haben schon angekündigt, dass sie da mehr Zeit verbringen wollen, wenn das Nachrichtengeschäft hier in Deutschland zu Ende ist. Was spricht für New York und gegen Bonn-Bad Godesberg?
Also für mich spricht für New York im Moment auch nicht so viel, außer dass unsere Tochter dort lebt und dort happy ist. Und das freut uns natürlich sehr. Wir ziehen nicht nach New York, sondern wir leben im Süden. Wir leben in Florida, wo wir viel Sport treiben können, wo wir das machen können, was uns Spaß macht, wenn man nicht mehr so viel Zeit oder gar keine Zeit mehr im Job verbringt. Und deswegen muss ich sagen, ist es für uns jetzt die richtige Wahl. Als ich Ende 20, Anfang 30 war, war New York die Traumstadt. Das war das Ding, wo ich hin wollte. Ich werde es nie vergessen, 1984 als Journalismusschüler sind wir mit der ganzen Truppe in New York gewesen und eines Abends in den Central Park gefahren, weil dort ein klassisches Konzert aufgeführt wurde. Unter anderem Dvoraks 9. Symphonie aus der Neuen Welt. Und wenn Sie sich das vorstellen, die Sonne geht unter, hinter den Wolkenkratzern von New York. Es wird von den Philharmonikern Dvoraks 9. Also bitteschön, wenn man da nicht sagt, also in dieser Stadt will man mal leben oder arbeiten, dann weiß ich nicht wann. Und das war für mich auch so der Punkt, dass ich sagte, ich will irgendwann mal in den USA arbeiten und vielleicht auch mal leben.
Kluge letzte Worte. Schreiben Sie schon dran?
An der nächsten Anmoderation? Ja,
nee, vor allen Dingen an der letzten Abmoderation.
An der letzten Abmoderation. Ehrlich gesagt, ich schieb das also wie so ein Zahnarztbesuch mit Wurzelbehandlung vor mir her. Ich habe noch überhaupt gar keine Idee. Was wir machen wollen, ist, dass wir die letzte Woche, ich bin ja nicht alleine in der Sendung,
Ulrike
von der Gröben, die geht ja mit mir gemeinsam dann in Rente, dass wir uns auch mit der Redaktion dann ausgedacht haben, wir wollen nochmal so ein bisschen zurückblicken auf 32 Jahre Nachrichten. Und zwar gar nicht mal so sehr auf uns, sondern auf das, was in diesen 32 Jahren passiert ist. Und darauf freue ich mich, dass wir da jeden Tag so einen kleinen Schwerpunkt setzen können, bis dann am Freitag irgendwann die letzte Sendung halt tatsächlich passiert und vorbei ist. Nein, mir fehlen im Moment noch die Worte. Ich hoffe, sie fehlen mir dann nicht mehr.
Das waren die Kulturfragen. Heute Deutschlands dienstältester Nachrichten-Anchor, der Chefmoderator von RTL, Peter Klöppel, der Ende nächster Woche nach 32 Jahren seine Nachrichtenkarriere beenden wird. Herr Klöppel, alles Gute für Sie.
Danke Ihnen.
Und herzlichen Dank für den Besuch im Kölner Studio.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, nochmal für die Einladung. Schön hier.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.